Endlich ist er da. Es hat ja auch nur gute 250 Folgen gedauert, in denen ja regelmäßig über ihn gesprochen und auch von ihm zitiert wurde. Mein Bruder, besser bekannt in diesem letzten Podcast als Tobi Erdmann, der CERN-Wissenschaftler, das Allround-Genie, das wandelnde Allgemeinwissenslexikon, hat seine erste halbe Stunde letzten Podcast mit mir aufgenommen. Also vielleicht ein etwas kürzerer Podcast und sicherlich auch kein gewöhnlicher. Vor allem, weil ich auffallend wenig rede. Aber wie kann man anhand der Ausführungen, die ihr gleich hören werdet, nicht in eine Art Gehirnzellen, kollektive Überforderungsstarre verfallen? Wir bekommen schwarze Löcher erklärt. Wir bekommen die Sicht eines wahren Science-Nerds auf The Big Bang Theory, also die Serie, nicht noch ein Wissenschaftsthema, das wäre sonst wirklich zu viel geworden. Ich wollte nur trotzdem noch diese kurze Einleitung einsprechen, weil der Podcast, dadurch, dass er nicht so ganz eine geplante Struktur hatte und ich auch nicht so wirklich wusste, wie ich an dieses Gespräch herangehen könnte, am besten vielleicht nicht so ganz einen richtigen Ausstieg am Ende hat, sondern dann mit der Gitarrenmann-Musik so etwas einfach ausläuft. Das war einfach ein lange geplantes, aber doch dann recht spontan durchgezogenes Skype-Gespräch. Aber es soll nicht das letzte gewesen sein und ich werde auf jeden Fall vor allem in Zukunft noch mir überlegen, wie ich da noch mehr ein Gespräch draus machen kann. Und die Folge ist jetzt natürlich nur eine knappe halbe Stunde, ein bisschen länger geworden. Als Ausgleich dafür wird der nächste letzte Podcast nicht lange auf sich warten lassen. Der ist nämlich auch schon im Kasten. Den werde ich dann schon in Kürze auch hinterher schieben. Da rede ich mit Patrick aus Fürth ausführlichst über die Kinosituation, die Filmsituation, die Streaming-Situation zu Corona-Zeiten und auch was so im Sport angesichts der Umstände alles passiert und sich da so entwickelt. Also den gibt's halt in Kürze auch noch hinterher, aber jetzt erstmal ja die Premiere des Tobi Erdmann in der letzte Podcast.
Mein Name ist Stephen Hawking und ich höre am liebsten den letzten Podcast.
Live on air. Podcast.
Das ist doch mal ein gebührender Anlass, den Stephen Hawking wieder aus dem Grab zu holen. Sein Geist hat sich nochmal anlässlich dieser Sensation erhoben, durch alle Dimensionen hindurch in unserem Intro ein kleines Comeback zu feiern. Nicht grundlos natürlich, wir mussten ihn mit etwas bestechen, was es noch nie gegeben hat in der deutschen Podcast-Szene, aber auch nicht in der internationalen. Tobi Erdmann war ein Film, den wir alle gefeiert haben, als einen der besten deutschen Filme der Dekade. Aber ich habe immer gesagt, wenn man den Vornamen von meinem Bruder davor setzen würde statt Tobi, dann würde mein Bruder Tobi Erdmann heißen. Das war immer die beste Art, wie ich deine Identität wahren konnte und trotzdem einen Spitznamen für dich im Podcast hatte. Tobi Erdmann. Du bist, wie wir alle wissen, in allen Dingen wissenschaftlich komplett auf der Höhe der Zeit oder sogar noch weiter, weil du an Sachen geforscht hast, von denen normale Menschen auch nichts wissen dürfen. Aber ein Thema, was mich ganz besonders selbst belastet, ist natürlich meine große Angst vor schwarzen Löchern. Und ich habe das ja schon immer gesagt, wir wissen so wenig über sie, wir wissen nicht, was haben sie vor, sie könnten überall auftauchen, was sind ihre Pläne. Kannst du in irgendeiner Form mir als Laien erklären, erstmal, was habe ich mir unter einem schwarzen Loch vorzustellen?
Letztendlich ist ein schwarzes Loch sehr viel Energie auf einem Fleck. Da hat mal ein allseits bekannter Physiker namens Einstein halt seine Einstein-Gleichung aufgestellt. Ja, die Einsteinschen Feldgleichungen, die halt unsere gekrümmte Raumzeit beschreiben und beschreiben, wie der Raum nicht etwas Abgekoppeltes ist von der Welt, die in dem Raum lebt, sondern dass der Raum und die Dinge, die in ihr sind, halt auch interagieren und den Raum mit verändern. Also krümmen, wie man das ja so aus vielen populärwissenschaftlichen Darstellungen kennt, mit der zum Beispiel der großen bisschen Gummimatte, wo dann eine Kugel reingelegt wird und man sieht, wie sich die Gummimatte dann wölbt. Ja, letztendlich ist es dann doch noch ein bisschen komplexer, aber naja, wie das so ist mit Gleichungen, die dann vielleicht etwas komplexer sind als das, was man in der Schule macht, gibt es dann halt auch mehrere Lösungen. Also, naja, wer noch quadratische Gleichungen kennt und die gute alte PQ-Formel, das ist vielleicht noch was, was man in der Schule kennt, der weiß auch noch, da steht dann irgendwie, gibt es dann zwei Lösungen und man hat da dieses Plus-Minus vor der Wurzel stehen. Ja, das zeigt halt, Gleichungen können mehrere Lösungen haben und je nachdem, welche Parameter man in so eine Gleichung einsetzt, ändern sich dann auch die Lösungen. Und dann haben halt schlaue Leute sich diese Einstein-Gleichungen, mit denen man, weil sie doch recht komplex sind von der Mathematik, die da benutzt wird, das lange angesehen und geguckt, was kann man denn da eigentlich alles mitmachen und für Lösungen finden. Und irgendwann mal ist einem halt auch aufgefallen, dass es da eben auch solche sogenannten singulären Lösungen gibt, also wo es halt Singularitäten gibt, die aber trotzdem dann stabile Lösungen sind. Und das sind letztendlich die schwarzen Löcher und man hat sie lange Zeit auch für Quatsch gehalten. Selbst Einstein hat lange daran gezweifelt, dass sowas überhaupt geben könnte. Man dachte sich dann, vielleicht hat man da bei der Lösung entweder was falsch gemacht oder vielleicht ist die Gleichung einfach noch, ja, noch nicht das letzte Wort und man müsste da noch mehr entdecken und mehr verstehen, weil es einfach komplett abwegig erschien, dass man die Masse von vielen, vielen Sonnen auf einem Handvoll Raum komprimieren könnte.
Ich weiß, wie sich das anfühlt, weil das ging mir in meinem Mathematikunterricht immer so, bei allem, was ich ausgerechnet habe, dass es dann immer hieß, Daniel, das ist total abwegig, dass was du da ausgerechnet hast, das ist so, als wenn ganz viele Sonnen auf einem Fleck plötzlich irgendwie verschwinden.
Und das Problem ist, meistens konnte man dann doch mit zwei, drei Handstrichen zeigen, dass deine Lösung tatsächlich falsch ist. Mit den schwarzen Löchern, ja, wie gesagt, war lange umstritten und dann hat man halt tatsächlich im Kosmos Sachen gefunden, die darauf hingedeutet haben und man hat es immer mehr gemessen und konnte dann immer mehr sehen, dass diese Berechnungen, die man mit diesen Einstein-Gleichungen anstellt, halt unglaublich gut zu dem passen, was man da im Kosmos beobachtet. Und man hat auch trotz all dem Fortschritt, den man an den Erforschungen der Einstein-Gleichung und der Relativitätstheorie da noch gemacht hat, also das ist vielleicht auch was dem einen oder anderen nicht so klar ist, dass das ganze Thema Relativitätstheorie nicht abgeschlossen war mit Einstein, sondern dass noch heute ganze Lehrstühle sich damit beschäftigen, was das denn eigentlich bedeutet, wenn wir diese Gleichung annehmen als Beschreibung unserer Raumzeit und was das alles für Konsequenzen hat und welche Effekte das alles haben kann. Und naja, die schwarzen Löcher waren halt eins davon und man hat halt Dinge beobachten können im Universum auf sehr verschiedene Art und Weisen. Ich denke, viele haben mitbekommen in den letzten Jahren von den Gravitationswellen, die nochmal auch ein wahnsinniger Erfolg darin waren, letztendlich ein weiteres Beobachtungsfenster zu haben, was sie letztendlich auch bestätigt hat, wo sich unsere Beobachtungen mit unseren Vorstellungen von schwarzen Löchern decken. Das ist eigentlich auch das Wichtige, warum der Glaube daran, dass diese Objekte, die wir da sehen, tatsächlich schwarze Löcher sind, ja, stark immer weiter gewachsen ist, weil wir immer wieder ganz andere Herangehensweisen und Messmethoden benutzt haben, um die gleichen Objekte zu betrachten. Und in jeder Herangehensweise haben sich unsere Beobachtungen halt eben mit dieser Theorie der schwarzen Löcher gedeckt. Weshalb ich halt heute sagen würde, dass das etwas ist, was schon relativ wahrscheinlich ist, dass das tatsächlich schwarze Löcher sind, was wir da sehen.
Als erstmal so, dass nur auf mathematischer Ebene so entdeckt wurde und dann sich irgendwann mal diese Vorstellung eines schwarzen Lochs manifestiert hat, im wörtlichen Sinne, war das dann so, leck mich an den Tisch, das ist wahrscheinlich einfach nur so ein schwarzes Loch, wo das alles reinfällt. Also ich meine, wie kam man denn auf diese Annahme jetzt, ne? Man hat es ja jetzt erst kürzlich zum ersten Mal fotografiert. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt schon seit, ich weiß nicht, ich schätze mal 5000 Jahren über das schwarze Löcher so und zeigen dir mal einen Film.
Ja, nicht ganz.
Aber diese Idee, ach, das ist einfach, das ist so ein schwarzes Loch und dann kommt da alles rein und man weiß ja gar nicht, wo das hingeht. das muss doch auch irgendwo einen Ursprung gehabt haben. Dass es dann auch am Ende die Wahrheit ist.
Letztendlich ist es wie oft in der theoretischen Physik, dass man halt gewisse Regeln hat, die man natürlich immer in Frage stellen kann auch. Aber erstmal hat man natürlich so einen gewissen Satz an grundsätzlichen Naturgesetzen, die auch dann meistens begründet sind, damit, dass man letztendlich gezeigt hat, auf mathematischer Ebene, wenn dieses Naturgesetz nicht so wäre, dann würden andere Sachen nicht funktionieren oder ließen sich nicht so beschreiben. Und solange wir nichts was Besseres haben, ist es dann halt erstmal unsere Annahme, dass das so ist. Dann fängt man dann halt eben als Theoretiker an, ja gut, was kann ich denn dann machen? Nehmen wir an, das hier wäre erlaubt. Was ergeben sich denn dann an Konsequenzen? Und eigentlich ist es ja auch eben der Traum eines jeden Theoretikers, irgendwie was in der Theorie zu entdecken, wo dann alle sagen, ja Mist, dann muss die Theorie ja falsch sein, weil das geht ja nicht. Oder dann ist ja irgendwie unsere Beschreibung der Welt kaputt oder sowas in der Art. Und ich glaube, deshalb war das schwarze Loch dann halt auch für viele interessant, weil es war halt erstmal eine mögliche Lösung und es gab nichts, was dagegen spricht. Also es geht ja eigentlich nur um die Frage, wenn jetzt Gravitation, also wenn jetzt Masse zusammenkommt und immer mehr Masse zusammenkommt, und da jetzt nichts ist, was von innen den Druck erzeugt, um die Masse auseinanderzutreiben, dann zieht sich ja alle Masse an. Dann würde es ja immer weiter auf den gleichen Punkt fallen und sich in einem immer kleineren Raum halt diese Masse vereinen. Und letztendlich ist halt bis zum heutigen Punkt nichts rausgekommen, wo man sagen könnte, es spricht was dagegen, dass sich sowas bilden kann. Dann bilden sich natürlich irgendwann mal extreme Effekte. Also es gibt viele paradoxe Sachen um schwarze Löcher herum, die bis heute auch den Theoretikern noch Sorge bereiten, beziehungsweise wo sie sagen, da müssen wir irgendwie noch was Besseres verstehen, weil man kommt dann irgendwann mal an den Punkt, dass halt Licht zwar auch keine Masse hat, aber wenn man dann richtig in die Relativitätstheorie guckt, krümmt nicht Masse den Raum, sondern halt eben Energie. Wenn man halt einen unendlich steilen Kegel sich vorstellt, halt in dieser Gummifläche, fällt halt irgendwann mal alles rein und zwar auch Licht. Und Licht, was einmal im schwarzen Loch gefangen ist, kann dann halt auch nicht mehr rauskommen, weil es halt auf seinem Pfad nach draußen halt auch so weggekrümmt wird, dass es weiterhin im schwarzen Loch drin bleibt. Daher kommt letztendlich auch der Name schwarzes Loch, weil halt eben alles, was hinter diesem sogenannten Ereignishorizont ist, darin gefangen ist. Das war auch für die Physik ein großes Problem und ist es auch in Teilen heute noch, weil gerade so Fragen, was mit der Information passiert und inwiefern denn dann das Innere vom schwarzen Loch abgekoppelt ist von unserem Universum letztendlich, weil es nicht mehr, ja, keine kausalen Zusammenhänge mehr dazwischen geben kann. Das führt zu einigen Problemen in den Gleichungen und Theorien, die wir jetzt haben, und ist ja eine Sache, wo viel drüber immer noch geforscht wird und was letztendlich auch die Fragen waren, die der wissenschaftliche Schutzpatron des letzten Podcasts, Stephen Hawking, eigentlich die ganze, sag ich mal, zweite Hälfte seines wissenschaftlichen Schaffens als Thema hatte, zu ergründen. Im Zusammenhang mit schwarzen Löchern hatte er ja auch seinen eigentlich größten Erfolg und seinen wahrscheinlich ja bestehendsten Beitrag zur Wissenschaft, dass er halt eben zeigen konnte, dass schwarze Löcher doch irgendwie noch was abgeben können und dass schwarze Löcher auch nicht stabil sind und immer weiter wachsen oder wenn sie nichts mehr anziehen können, dann eben so in der einfach stehen bleiben würden, sondern er hat halt diese sogenannte Hawking-Strahlung halt entdeckt, beziehungsweise nicht entdeckt, sondern theoretisch beschrieben. Das ist aber letztendlich auch ein komplizierterer quantenmechanischer Effekt, der dann erlaubt, dass halt das schwarze Loch auch noch, ja, Strahlung abgibt. Aber das Entscheidende ist letztendlich, dass es, während es die Strahlung abgibt, keine Information über die Masse, die da reingefallen ist, daraus zu rekonstruieren ist. Und das ist eigentlich letztendlich auch das große Problem, was die Physik mit den schwarzen Löchern hat. Wenn wir auf der Quantenebene sind und auf dieser rein physikalischen Ebene, dann ist eigentlich erstmal noch alles reversibel in den meisten Punkten. Also jeder Prozess kann genauso vorwärts und rückwärts ablaufen. Was halt damit verbunden ist, dass in dem Endzustand letztendlich Informationen über den Anfangszustand noch irgendwo erhalten sein muss. Das bietet das schwarze Loch halt dann eben nicht, weil es sammelt Materie ein und diese Materie beinhaltet halt Informationen. Also zum Beispiel kann es ja sein, dass ich nur Neutronen als Gedankenexperiment, nur Neutronen ganz stark verdichte und daraus ein schwarzes Loch mache oder nur Protonen nehme und daraus ein schwarzes Loch mache, dann kommt jetzt aber die Hawking Radiation und wenn ich da mein schwarzes Loch habe, was ich aus unterschiedlichen Anfangsmaterialien hergestellt habe und das über die Hawking-Strahlung dann verdampft ist mit der Zeit, also irgendwann mal wird es auch verschwinden, für die großen schwarzen Löcher dauert das halt dann viel zu lange, als dass man das wirklich sehen könnte, aber mit kleinen schwarzen Löchern sollte das halt schon auch in endlicher Zeit passieren, dann ist das schwarze Loch halt weg und komplett zu Strahlung geworden. Und die Strahlung, die von diesen beiden schwarzen Löchern rausgekommen ist, an der Strahlung kann man halt nicht sehen, was da vorher drin war, weil da eben per Definition keine Information drin steckte. Und dann ist ja alles weg. Und das ist für den Physiker letztendlich ein Problem, weil dann die Information darüber, was denn da reingegangen ist, verloren scheint. Dieses Informationsparadox ist etwas, was bis heute noch nicht wirklich geklärt ist und wo die Heavy Lifter der theoretischen Physik sich mit beschäftigen, das zu erklären.
Woher wissen wir denn jetzt, dass schwarze Löcher keine Bedrohung für uns sind?
Zuerst mal sind sie ziemlich weit weg.
Ja, noch. Aber erstmal, die saugen ja immer weiter. Oder verschwinden die auch einfach irgendwann?
Ja, also erstmal verschwinden sie irgendwann. Das ist eben das, was der Hawking entdeckt hat. Dass schwarze Löcher abhängig von ihrer Masse wieder ihre Energie abgeben. Sodass ein schwarzes Loch eigentlich, um dauerhaft zu überleben, immer neue Masse aufsaugen muss. So, und wenn es irgendwann mal keine Masse mehr hat in seiner Umgebung, dann verpufft es irgendwann. Das kann dann, wenn es schon sehr groß geworden ist vorher, auch auf astronomischen Skalen sehr lange dauern. Aber prinzipiell tut es das. Und dann ist der zweite Punkt halt die Abstände im Universum. Die Kraft, die auf uns wirkt, die geht halt mit 1 durch den Abstand zum Quadrat. Das heißt, wenn ich den Abstand verdopple, dann habe ich nur noch ein Viertel von der Kraft, die auf mich wirkt. Die Abstände sind halt einfach so groß, dass die Anziehungskraft dann so klein ist, dass sie dann vernachlässigbar ist, um sowas Großes wie unser Sonnensystem wirklich in seine Gegend zu bewegen.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass eins in unserer Nähe entsteht, ist jetzt auch nicht hoch. Aber es könnte doch immer ein Stern irgendwie so implodieren oder sowas.
Genau, ja, klar. Aber danach hat das schwarze Loch ja nicht mehr Masse als der Stern. Im Zweifel sogar weniger, weil wenn der Stern explodiert, dann sprengt er halt seine Hülle ab. Das heißt, die Hülle ist schon mal irgendwie weg. Und das, was dann im Inneren in ein schwarzes Loch reinkollabiert, wenn man halt, dafür braucht man halt schon sehr große Sterne. Nicht jeder Stern, der irgendwann mal in einer Supernova stirbt, aus dem wird auch ein schwarzes Loch. Das passiert halt nur bei supermassereichen Sternen. Und naja, es kann halt in dem schwarzen Loch sich nur die Masse versammeln, die halt vorher auch in dem Stern da war. Wenn das Ganze jetzt in einer Staubwolke passiert, dann kann das schwarze Loch natürlich dann immer weiter Staub oder andere Planeten auch noch anziehen, aber es kann halt immer nur so schwer werden, wie das, was es irgendwo angesaugt hat.
Und deswegen war auch CERN keine Gefahr, weil die haben ja jetzt nicht einen Stern irgendwie aus dem Weltraum da reingesetzt und dann versucht, daraus ein schwarzes Loch zu machen, sondern da wäre ein sehr kleines schwarzes Loch entstanden, das keine Gefahr gewesen wäre.
Genau, das wäre instantan verpufft. Und man muss auch dazu sagen, die schwarzen Löcher, die man beim CERN erzeugt hätte, also dass man da überhaupt welche erzeugen kann, wäre dann schon die Konsequenz gewesen daraus, dass noch andere Sachen ja in unseren Theorien dazugekommen sind. Also damit habe ich mich relativ intensiv beschäftigt, weil ich dazu auch mal was veröffentlicht habe. Dafür braucht man letztendlich Extradimensionen. Also damit schwarze Löcher entstehen würden mit solchen Energien oder Energiedichten, wie wir sie beim CERN erzeugen, hätten wir auch einen Raum mit mehr als unseren 4 Dimensionen und noch extra aufgerollten Dimensionen haben müssen. Aber das wichtigste Argument, warum das CERN halt eben nie eine Gefahr hätte sein können, ist, wir reisen durchs Weltall.
Also man muss jetzt dazu sagen, dass du natürlich nicht unbefangen bist. Du bist ja jetzt hier der Propagandaminister
von CERN. Ja, das ist auch meine offizielle Bezeichnung. Sie können mich auch unter propaganda@cern.ch. Nee, aber es gibt eine ganz einfache Begründung, warum man das einfach entkräften kann. Die Energien, die wir da erzeugen können, sind unglaublich hoch und sind auch die höchsten Energien, die die Menschheit je bewusst erzeugen konnte. Nichtsdestotrotz treffen die Atmosphäre unserer Erde jeden Tag Teilchen, die auch mal das Tausendfache oder wahrscheinlich auch das Millionenfache der Energie haben, die wir da mit unseren kleinen Mitteln letztendlich beim CERN erzeugen können. Weil so ein 28 Kilometer oder 27 Kilometer Beschleunigerring ist dann doch immer noch lächerlich gegen ein galaktisches Zentrum, was halt mit riesigen Magnetfeldern oder einem Neutronenstern oder der halt, ja, in ganz anderen Größenordnungen Teilchen beschleunigt, auf die Reise schickt durchs Universum und da der Raum halt leer ist, reisen die dann auch mit der Energie, bis sie uns treffen, halt hierhin. Wenn schwarze Löcher durch extrem hochenergetische Teilchen entstehen könnten, dann würden sie das jeden Tag in unserer Atmosphäre tun. Und wenn die gefährlich wären und unsere Erde aufsaugen könnten, dann wäre das auch schon passiert, bevor Menschen entstanden sind. Das ist eigentlich die ganz einfache Begründung.
Sagen wir mal, die schwarzen Löcher wären dort erschaffen worden. Wäre da irgendeine Gefahr gewesen, dass halt wie bei der Kernspaltung, dass dann sofort hier irgendwie jemand gesagt hätte, ihr baut uns jetzt schwarzes Loch-Bomben. Sofort.
Nee, ich glaube nicht, weil ich meine, der Hintergedanke hinter einer Bombe ist ja immer, dass man irgendwas hat, was sehr viel Energie irgendwie speichern kann und das dann plötzlich freisetzen kann. Das war ja auch, also, ne, das ist ja bei Sprengstoff die Sache gewesen, dass man da halt chemische Bindungsenergie, die in diesen chemischen Verbindungen von Dynamit oder TNT drinstecken, da halt drin hat, die da reingekommen ist bei der Entstehung dieser Verbindungen und die kann ich dann plötzlich freisetzen. Und bei der Atombombe ist halt die Energie, die in der Bindung der Bestandteile eines Atomkerns drinstecken, dass man durch diese Spaltung die halt plötzlich freisetzen kann. Ja, ein schwarzes Loch kann halt eben Energie nur über Hawking-Strahlung abgeben und das passiert bei kleinen schwarzen Löchern halt sehr schnell, aber die haben halt auch wenig Energie und wenn ich ein großes schwarzes Loch habe, dann dauert das halt sehr lange, bis das verdampft ist. Also es kann halt eben nicht, ich kann ein schwarzes Loch nicht dazu bringen, schlagartig zu verpuffen. Darum.
Das heißt, das wäre dann so eine Comedy-Aktion geworden, wo alle dann ganz lange Angst vorgehabt hätten und wenn die dann abgefeuert worden wären, dann hätten sich alle kurz die Ohren zugehalten und dann gewundert, dass nichts passiert und dann denjenigen, der die Bombe abgeworfen hat, ausgelacht, oder?
Wahrscheinlich, ja. Aber meistens forscht man dann doch vorher so ein bisschen, bevor man irgendwas baut, was überhaupt nicht funktioniert oder keine Chance hat, funktionieren zu können.
Stimmt, es wird dann immer wieder auf so ein paar arme Galapagos-Inseln geschmissen.
Ja,
erstmal.
Genau. Wobei, das muss man den Amis ja zugute halten. Sie haben erstmal zu Hause ziemlich viel ihres schönen
Bikini-Atoll, oder? War das
ja, da hat man später die Tests gemacht, aber die ersten Tests waren ja, glaube ich, in New Mexico und Nevada. Und also dieser Ground Zero und die Amerikaner haben schon auch nicht unbeträchtliche Landmassen nuklear stark verstrahlt bei ihrem, sowohl beim Bau als auch beim Testen ihrer Waffen im eigenen Land. Als sie dann irgendwann mal immer größer und mächtiger wurden, dann dachte man sich, dann können wir doch auch mal so ein paar Inselbewohnern ihre über Generationen angeeignete Heimat in ein unterirdisches Loch verwandeln. Aber immerhin haben sie ein Kleidungsstück nach ihnen benannt, also ja. Vielleicht dann wieder fair.
Aber wahrscheinlich haben da auch wieder irgendwelche, auf dieser Insel leben die letzten zwei Schnecken von dieser seltenen Art.
Ja, da werden einige Arten dran geglaubt haben. Also gerade bei so einem abgeschlossenen Lebensraum, der sich so lange ohne äußere Einflüsse oder Konkurrenz entwickeln konnte, da wird schon was auf der Strecke geblieben sein.
Und in Nevada haben sie dann die ganzen Verstrahlten dann einfach, ja, das sind Aliens, so versucht als Area 51 uns zu verkaufen.
Ja, also in Amerika gibt es viele Orte, also zum Beispiel die Stadt Denver ist an sich verstrahlt im Ganzen. Da gab es halt eine Atomwaffenfabrik, Anreicherungsfabrik irgendwo in der Nähe, wo das in den 50er und 60er Jahren jetzt noch alles nicht so super sicher war und die ist halt abgebrannt und das ganze Uran und Plutonium davon hat sich halt dann in dem Brand, ja, in der Gegend verteilt und so richtig weg ist das bis heute nicht.
Ich möchte noch eine Anekdote erzählen, als ich dich mal besucht habe beim CERN, in deiner CERN-aktiven Zeit vor Ort. Eine meiner Schlüsselerinnerungen ist immer noch, als wir abends zu deinen wissenschaftlichen Kollegen und dir in die, also ich in die WG gekommen bin und die meisten von denen auch, glaube ich, zum ersten Mal richtig kennengelernt habe, war das bei einer, ich erinnere mich nicht mehr so komplett, aber bei einer Strohrum-Verköstigung, wo jemand irgendwie aus dem Whisky. Internet verschiedenste Sorten Stroh bestellt hat.
Nee, es war Whisky.
War Whisky?
Ja.
Warum habe ich denn Strohrohr im Kopf? Ich habe das nur im Kopf, dass ich das einfach so runtergekippt habe.
Ja, das haben die mir auch entsetzt erzählt. Ja,
war, das war, das ist so mein prägendstes Erlebnis.
Das war letztendlich dann für den Whisky-Konnoisseur dann auch wie dem Einfall von wertvollen Dingen in ein schwarzes Loch zuzusehen.
Ja, das halt, ich war das schwarze Loch
an dem Abend. Genau, verschiedenster edler Whisky aus Schottland, von kleinen Hinterhof-Brennereien, dann wie ein Shot in einem
weg war. Ja, aber durch das Gespräch mit dir über Schwarzlöcher und alle Sachen, die da dranhängen, weiß ich jetzt, wie Saskia sich fühlen muss, wenn sie mit jemandem wie mir redet.
Ja, vielleicht ist es auch nochmal gut, dass halt in dem Podcast auch nochmal gesagt wurde, nachdem das damals nicht korrigiert wurde, als Alex und du im Einklang quasi gesagt habt, also das ist mir bis heute der Podcast in Erinnerung, wo gesagt wurde, ja, irgendwie ist das ja dann auch so, am Anfang haben die halt dann noch diese ganzen Formeln und so und irgendwann sagen die aber dann nur noch, ich glaube, da ist dann ein Tunneleffekt, dann tunnelt das Atom. Und dass das halt daran liegt, dass dann irgendwann mal die Mathematik so komplex wird, dass man das halt eben in einer Dokumentation oder in einer populärwissenschaftlichen Publikation halt eben nicht mehr aufschreiben kann, ohne dass da niemand mehr was von hat. Aber es diese Formeln halt doch alle gibt, das wäre vielleicht nochmal wichtig, richtig zu stellen.
Das, ich glaube, auch einige Zuhörer, die laufen seitdem mit vollkommen falschen Vorstellungen von Wissenschaft rum, also quasi seit es den letzten Podcast gibt. Nein, wir werden in Zukunft öfters mal das ein oder andere Phänomen aufklären, aber auch, das wäre, glaube ich, sehr interessant, diverse Film- und Serienformate auf ihre Korrektheit oder sagen wir mal auf ihren Kern der Wahrheit hin prüfen. Big Bang Theory, das hast du ja auch geguckt.
Zumindest die ersten paar Staffeln.
Und dann lese ich letztens im Express so eine News, nach all den Jahren irgendwie, Fans entdecken Fehler in Big Bang Theory. Sheldon hat in einer Szene was gesagt, was wissenschaftlich nicht korrekt ist. Und das haben Freaks im Internet jetzt herausgefunden. Da dachte ich mir auch so, ach, ich weiß nicht, ob wirklich so alles in dieser Serie immer so das Perfekte, was wissenschaftlich aktuell der Stand der Dinge ist, war. Und die ist ja jetzt auch schon was älter wieder. Ich glaube nicht, dass das so ein Einzelfall jetzt ist.
Ich kann das halt jetzt nicht beurteilen für die späteren Staffeln. Ich habe, wie gesagt, nur die ersten gesehen, weil es da eben noch den gewissen Reiz hatte, dass halt eine Serie gemacht wurde über Leute, die letztendlich ziemlich genau das machen, was ich tue oder getan habe während meines Studiums. Am Anfang haben sie sich da extreme Mühe gegeben. Also die hatten da halt auch einfach wissenschaftliche Berater, die da auf dem Gebiet auch aktiv sind. Aber, und das hat auch damit zu tun, warum ich die Serie irgendwann mal nicht mehr geguckt habe. Das ist ja eh alles irgendwie immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und es ging halt dann zunehmend darum, dass die Leute ja Comicbücher lesen und wie sie auf die Entwicklung im Marvel-Universum und vor allem mit ihren Beziehungsproblemen in ihrer Gruppe umgehen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass es bestimmt in den letzten Staffeln vielleicht dann auch irgendwann mal die Gründlichkeit ein bisschen abhanden gekommen ist, diese Sachen zu überprüfen. Aber zumindest am Anfang, ja, ich meine, wenn man sich damit beschäftigt, dann macht man natürlich auch Standbild und guckt sich das Whiteboard im Hintergrund an und will dann sehen, ob das richtig ist, was da steht. Das hat schon meistens Sinn gemacht und das Interessante war, was die Serie damals halt dann auch ein bisschen herausgehoben hat, dass halt nicht einfach nur irgendwas Wissenschaftliches hingeschrieben wurde, das kriegen halt auch andere Filme hin, dass dann im Hintergrund was Wissenschaftliches steht, was dann auch korrekt ist, oft, also wenn sich die Filmemacher ein bisschen Mühe geben. Aber da war es halt schon so, dass diese Sachen auf den Tafeln wissenschaftlich korrekt waren und schon auch einen Bezug dazu hatten, was die Charaktere angeblich in der Serie gemacht haben. Oder wenn die halt wissenschaftliche Sachen gesagt haben, die mit ihrem eigenen Job zu tun hatte, dann hatten diese Sachen auf den Tafeln im Hintergrund, auch wenn die in der Folge keine Rolle gespielt haben, schon direkt damit zu tun. Das war halt damals in den ersten Staffeln schon überraschend, das in einer Hollywood-Serie zu sehen.
Die von den Machern von Two and a Half Men.
Ja.
Kam so.
Was bei mir aber im Umkehrschluss die Vermutung nahegelegt hat, dass quasi alle Schreiber von Werbejingles und Kinderliedern ein komplett hedonistisches Dandy-Leben führen. Weil wenn sie sich bei der Big Bang Theory diese Mühe gegeben hat, dann wird wahrscheinlich Two and a Half Men auch einen starken dokumentarischen Charakter gehabt haben.
Ja, aber wahrscheinlich einfach über Charlie Sheen, der er selbst ja sein durfte. Ja, aber wo du das eben gesagt hast, das ist ja das, was ich generell immer über diesen Begriff Nerd sage. Da hatte ich ja mal diese Doku auch bei Golem rezensiert von jemandem, der so die unterschiedlichen Arten von Nerds auf der Welt so besucht hat. Das hat halt, dieser Film hat halt auch so gut gezeigt, dass dieser Begriff, dass der so mit Comics oder Computersachen oder so oder Weltraumkram so in Zusammenhang gebracht wird, ist halt, weil früher das alles Themen waren, womit sich nur ausgegrenzte Freaks beschäftigt haben,
ja,
die von der Allgemeinheit geschasst und gehänselt wurden, aber die in diesen jeweiligen Spezialgebiet, was sie sich da ausgesucht hatten, dafür auch so super Experten waren,
ja,
größtenteils auf selbst eingeeigneter Basis. Sobald aber sich viele Leute für dieselbe Thema interessieren und alle so ein gründliches Wissen darüber haben, ist eigentlich niemand mehr von denen wirklich ein Nerd. Je mehr Big Bang Theory also in die Richtung ging.
Ich meine, Comicbücher sind auch und waren es auch früher nicht ein Randthema. Früher haben auch eine Menge Leute Comicbücher gelesen. Aber es geht halt darum, dass diese Leute halt eben, ja, also da viele Menschen, die halt so Wissenschaft betreiben und sich mit Mathematik und diesen Dingen in so einer Tiefe beschäftigen, das erfordert halt einfach irgendwie eine gewisse Akribie und auch eine Freude daran, ab einem bestimmten Punkt sich halt dann mal einige Stündchen ins stille Kämmerlein zu setzen und irgendwas nachzurechnen. Oder ja, also erstmal muss man halt eine ganze Menge nachrechnen, bevor man sich mal den ersten eigenen Gedanken machen kann. Ja, das diese Eigenschaften und diese Herangehensweise haben diese Menschen dann natürlich auch auf ihre Hobbys übertragen und dann eben nicht nur ein Comicbuch gelesen und gesagt, oh, das war aber ein spannendes Comic, sondern halt eben dieses, okay, ich habe alle Fakten zu den Superman-Comics bereit und ich weiß, dass das Heft 78 in Widerspruch steht zum Heft 12, weil Batman da das gesagt hat und Superman das und das ist dann halt auch irgendwo rausgestochen, wo die Leute dann bemerkt haben, dass diese Leute vielleicht etwas anders an die Welt rangehen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das halt dann mit den Comicbüchern in Verbindung gebracht wurde oder mit diesen Popkultursachen viel mehr. Und ja, der Begriff ist dann halt heute irgendwo verbraucht, weil halt eben jeder, der sich dreimal die Marvel-Filme angeguckt hat und die halt auch die Timeline da irgendwie aufmalen kann, halt dann meint, dass er ein Nerd oder ein Geek wäre.
Ja, und vor allem auch ab dem Punkt, wo das dann für cool erklärt wird und wo vor allem die Popkulturindustrie das dann auch so als eine Art Bezeichnung grundlegend für ihre Kunden und Käufer verwendet.
Ja.
Für das Massenpublikum so quasi. Geil, auf der Comic-Con waren auch dieses Jahr wieder 5 Millionen Nerds.
Ja, ja. Wobei man auch sagen muss, dieses Außenseitertum oder sowas, was damit verbunden ist, das ist auch nie Ziel des Nerds.
Nee, genau. Es ist einfach das, was automatisch entsteht, weil er sich so in die Tiefe mit etwas beschäftigt, dass das für alle anderen so super unsinnig wirkt auch.
Genau, das ist aber selten ein Versuch vom Ausdruck von irgendeiner Edginess oder Rebellion gegen
genau
ein Popkultur-Mainstream oder so, sondern das ist einfach, dass die Leute irgendwas entdecken, was sie so begeistert. Ja, darum gibt's auch Technik-Nerds und Musik-Nerds und halt Kunst-Nerds und Wissenschafts-Nerds.
Geiles Beispiel bei dieser Doku, Trace Route hieß die, glaube ich. Da waren halt so Leute, die machen aus menschlichen Ausstoßungen, als irgendwie so Hautresten und Schweiß und solchen Sachen, machen die Käse.
Ja.
Finden das total super und haben das perfektioniert, aus allen möglichen, was der Mensch so abstößt, leckeren Käse zu machen. So, weißt du das? Menschenkäse-Nerds. Ja.
Ja.
So. Und die beschäftigen sich da so akribisch mit, dass sie die absoluten Experten darin sind und das total durfte finden.
Ja. Ja,
aber soll mir jetzt mal ein Zuhörer hier sagen, dass er dieses Thema attraktiv findet oder in irgendeiner Form auch sich damit beschäftigenswert im Alltag so findet als Hobby. So.
Ja. Ja, es, genau. Es, das zeichnet den Nerd aus meiner Sicht, ich meine, der Begriff ist ja jetzt nicht geschützt, aber dann halt auch aus, dass es ihm auf einer gewissen Ebene eben auch egal ist, ob jetzt angenommen wird oder es ist, die fordern dann nicht, dass die Welt doch endlich mal auch Kenntnis nehmen soll von ihren Entwicklungen auf dem Gebiet der Körperkäseproduktion.